Warum entscheidet sich ein Motorradfahrer wie der Jojo für ein Gespann? Ich finde Mopeds mit Seitenfahrern ja sehr cool. Die sehen aus wie Relikte aus dem letzten Jahrhundert. Elegant wie eine Schubkarre und so schnell wie ein Maultier. Jojo ist schon mehrere tausend Kilometer damit gereist. Er hat echt viele Abenteuer auf drei Rädern erlebt. Also hört gut zu, wenn Jojo im Podcast Nummer 294 über seine Touren durch den Balkan erzählt, von Wintertreffen im Schnee und von Beiwagen-Wheelies.
Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren.
Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Jojo über das Fahren, über das Reisen mit einem Motorradgespann. Grüß dich, Jojo.
Hallo, Claudio.
Schön, dass du vorbeigekommen bist.
Ja, freut mich auch, dass es geklappt hat.
Ja, ja.
Mitten während der Reise.
Ja. Vor der Tür steht deine, was ist das, eine Mesh, ne? Ein Motorradgespann?
Ja, das ist eine Mesh 440, eine Mesh Sideforce, hat ein bisschen so ein Military-Design, ja, ist aber 100% chinesisches Produkt,
jo.
Hat sich aber bisher bewährt, werden wir gleich noch drauf kommen.
Genau, ja? Sieht sehr alt, sehr romantisch aus, erinnert an die alten Uralgespanne so,
ja.
Sehr klassisch und du bist gerade unterwegs in Deutschland und bist hier im wunderschönen Ruhrgebiet vorbeigekommen.
Ja, das liegt auf meiner Route und zwar bin ich gerade unterwegs auf einer Tour, ich nenne sie Abenteuer Deutschland, 16 Tage, 16 Länder, 16 Gipfel.
Wow.
Das heißt, ich habe mir zum Ziel gesetzt, jeweils den höchsten Punkt jedes Bundeslandes zu besuchen.
Mhm.
Ja, und hier im Ruhrgebiet, nachdem ich gestern den Langenberg, den höchsten Berg NRWs besucht habe.
Habe selbst ich noch was dazugelernt.
Ja, genau. Höher als der Kahle Asten, 2 Meter. Ja.
2 Meter höher.
Genau. Hier ist Reisetag Nummer 5 haben wir heute. Der ist eigentlich ein Ruhetag, ja, weil ich dich besuche und meine Tochter im Ruhrgebiet, die da wohnt.
Ah.
Und ja, jetzt geht's dann weiter.
Jo. Ja. Okay. Du kommst eigentlich aus dem tiefen Süden, ne?
Ja, ich bin in Regensburg zu Hause.
Das ist Bayern, ne?
Ja.
Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage.
Ja, die Oberpfalz. Ist der nördlichste Punkt der Donau, leicht zu finden auf der Karte. Ja. Und für alle, für die ich zu Bayerisch spreche, ihr werdet euch reinhören.
Ja, genau. Tasten wir uns mal langsam heran.
Ja.
Und vor allem interessiert mich natürlich das Gespannfahren. Das ist ja nochmal irgendwie eine ganz besondere Disziplin. Wie bist du zum Gespannfahren gekommen?
Es war schon immer so ein, ja, eigentlich ein Traum von mir, so ein uriges Gefährt zu fahren. Und eines Tages fuhren wir an so einer kleinen, ja, Butze, sagt man, glaube ich, hier vorbei, an so einer Schrauberbutze. Und der hatte dieses Gespann im Schaufenster stehen. Ich habe meine Freundin sofort gebeten, Vollbremsung zu machen, rechts ranzufahren, reingeguckt in Schaufenster, das Ding will ich haben. Ja, und 4 Wochen später saß ich dann auch wirklich drauf, ja. Und nach der ersten Fahrt habe ich mir gedacht, war das wirklich eine weise Entscheidung?
Ja. Ich bin nur einmal ganz kurz mit so einem Gespann gefahren und habe sofort gemerkt, das ist was völlig anderes als das Motorradfahren auf 2 Rädern.
Ja, da hast du recht. Die Fahrdynamik ist komplett anders. Es ist vielleicht das Schalten und das Gasgeben ist noch ähnlich oder vergleichbar mit dem Motorradfahren, aber man muss sich bewusst sein, man fährt ein asymmetrisches Fahrzeug. Beim Beschleunigen verhält sich's anders als beim Bremsen. Mal zieht's nach rechts, mal zieht's nach links, fährst du nach rechts, hebt das Beinchen, also sprich den Beiwagen, wenn du zu schnell bist, fährst du nach links, fängst du an zu driften.
Hm.
Bremsen ist ohnehin eine schwierige Geschichte. Du hast nicht die Fahrleistungen von Motorrad.
Ja.
Du hast, ich sag's immer so, wenn mich jemand fragt, Gespannfahren verbindet die Nachteile des Autofahrens mit den Nachteilen des Motorradfahrens.
Ja, stimmt, genau.
Jetzt kommt aber das Aber.
Aha.
Es macht höllisch Spaß.
Aha.
Es macht höllisch Spaß, ja. Und das ist es ja eigentlich, ja.
Was macht daran Spaß?
Was ist das Schöne? Daran Spaß macht, es ist A, man muss viel aktiver fahren, Ja, und mit Krafteinsatz fahren, also das jetzt rein vom Fahrtechnischen.
Genau, weil man lenkt ja nicht mit dem Gewicht.
Nicht über den Impuls, wirklich man zieht am Lenker, wie früher die LKW-Fahrer mit den breiten Schultern ohne Servolenkung. Ja. So hängst du jetzt drin, wenn du so einen Kreisverkehr fährst.
Ja, du musst richtig drücken, ziehen am Lenkrad, weil das Motorrad kippt ja nicht. Ja. Da gibt es ja auch diese Schwenker-Dinger-Geschichten, aber du hast so ein ganz klassisches, festes Motorrad, an dem fest links oder rechts.
Rechts
ist der Beiwagen dran. Ja, genau. Und du musst im Prinzip eigentlich die ganze Zeit diesen Beiwagengespann da an der Seite mitziehen.
Genau. Und links rum geht's immer anders als rechts rum. Mhm. Geradeaus geht einigermaßen, aber es ist schon eine Herausforderung. Ja. Aber es macht irgendwo Spaß. Du kannst mit dem Ding auch richtig driften. Mhm. Ja, in Linkskurven. Und rechts, wo du mit einer Enduro vielleicht ein Wheelie machst, da lässt du hier das Beiwagenrad hochkommen und dann hast du natürlich die Show auf deiner Seite. Ja, ja. Das macht schon was aus. Aber ein paar Vorteile hat es schon.
Ja.
Das Gespannfahren, du kannst Gepäck einpacken. Mhm. Und mein altes Problem, das ich habe, ohnehin immer zu viel dabei auf Motorradtouren. Ah. Jetzt habe ich nochmal mehr zu viel dabei. Ich arbeite aber an mir.
Ja, du fährst allein auf dem Gespann, ne?
Ja, ja.
Weil ich kenne das ja von einigen Leuten, die fahren halt, wenn die Kinder kommen, dann kaufen sie ein Gespann, weil sie dann die Kinder sozusagen in den Seitenwagen packen oder Partnerin oder Menschen, die ihren Rollstuhl dann dabei haben. Aber du bist alleine und nutzt das aber eben halt als zusätzlichen Gepäckraum.
Richtig, als zusätzlichen Gepäckraum oder wenn ich zu Hause unterwegs bin, dann sitzt natürlich ab und zu der Hund drin.
Mhm.
Und manchmal natürlich auch meine Lebensgefährtin oder sie sind beide dabei, der Hund im Beiwagen, die Lebensgefährtin hinten drauf. Ist natürlich schon gut und du kannst vor allem, du kannst Motorradparkplätze verwenden in der Innenstadt.
Ah.
Hat manchmal einen riesen Vorteil, ja.
Ah.
Du kannst mit drei Personen in die Stadt fahren, ohne in ein Parkhaus zu müssen. Also,
das sind
so kleine Vorteile, die es hat. Aber ansonsten, muss ich sagen, hat es eigentlich nur Nachteile.
Aber du fährst trotzdem jetzt seit, wie lange bist du unterwegs schon mit Gespann?
Ja, jetzt habe ich 20.000 Kilometer.
Mhm.
Am Buckel und mit wachsender Begeisterung.
Mhm.
Ja, und ich dachte mir eben jetzt für die Tour, wo wir gleich drauf noch kommen, ist es das richtige Gefährt.
Mhm.
Weil eins muss man sagen, so ein Gespannfahren bringt natürlich die Leute zusammen. Es ist immer ein Hingucker.
Ja.
Und auch hier bei dir vor der Tür, mehr oder weniger hier in Essen, wurde ich angesprochen von einer netten Dame und es hat sich sofort ein nettes Gespräch entwickelt, aber auch Anekdoten, was mir schon passiert ist. Ich stand in Slowenien an einer roten Ampel und bevor ich mich umgesehen habe, saß schon eine Dame hinten drauf auf dem Beifahrersitz und sagte, hey, darf ich mitfahren? Ja, oder nicht darf ich mitfahren, sondern ich will jetzt gerne mitfahren.
Damit.
Ja, ich fahre damit.
Schön.
Und ich wurde wirklich in aller Herren Länder angesprochen und interessanterweise nicht von den klassischen Bikern, sondern einfach von Hausfrauen, die aus dem Supermarkt rauskamen. Hey, toll, was hast du da für ein Gefährt?
Ja.
Darf ich da mal mitfahren? Und so weiter. Also das ist wirklich ganz toll. Es ist ein Kommunikationsöffner, so ein Gespann.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, also das ist eigentlich das, was am meisten Spaß dran macht, neben der ungewöhnlichen Fahrdynamik, die da drin sind. Also liebe Gespannfahrer, bitte verzeiht mir, wenn ich das Gespannfahren da jetzt so madig mache, aber ihr wisst, was ich meine.
Also irgendwann will ich auch mal eine längere Tour auf dem Gespann machen. Ich finde das schon interessant, es sieht cool aus und es hat irgendwie was, ne?
Ja.
Dieses, man auf drei Rädern unterwegs zu sein und dieses zusätzliche Rad an diesem Beiwagen, das bremst das überhaupt auch oder macht das irgendwas?
Ja, das hat schon eine Bremse drin, eine kleinere.
Ja.
Und wenn du nur mit der Fußbremse bremst, die geht eben auf das Hinterrad und das Beiwagenrad, dann zieht die ganze Fuhre nach rechts. Und wenn du mit der vorderen Bremse bremst, dann zieht die ganze Fuhre nach links. Und erfahrene Gespannfahrer benutzen das auch, um beispielsweise Rechtskurven oder Linkskurven einzuleiten, um dann noch schneller rumzukommen. Und bei einer Rechtskurve erst mit der Fußbremse und dann noch ein Gasstoß dazu, dass die Maschine anschiebt und dann bist du viel schneller um die Rechtskurve rum. Aber Achtung Leute, vorsichtig sein, sonst hebt das Beinchen und dann wird's gefährlich.
Es gibt richtige Kurse, ne? Also wenn man schon Motorradführerschein und alles hat, aber dass man trotzdem extra nochmal lernt, genau diese Geschichten, die du gerade gesagt hast, das mit rechts und nach links und diese völlig unerwarteten Dinge, die passieren, wenn man plötzlich auf drei Rädern unterwegs ist.
Also so eine Grundsicherheit stellt sich vielleicht nach 3.000-4.000 Kilometern ein. Mhm. Muss ich ganz offen sagen. Ja. Und ich habe ja doch schon auch ein paar Jährchen reine Motorradfahrung auf dem Buckel. Mhm. Aber die hat mir von der Fahrdynamik gar nichts gebracht. Mhm. Du fängst bei Null an.
Ey.
Ja. Die erste Rechtskurve, ich habe mir gedacht, nee, ich gebe das Ding zurück. mit 10 Stundenkilometer bin ich rumgeschlichen um die Ecke. Das war ein Drama. Aber ja, dann irgendwann, wenn das erste Mal kommt, unfreiwillig hoch, mhm, Beiwagenrad und ja, erschrickst, also dir rutscht wirklich das Herz in die Hose. Und irgendwann findest du das dann ganz lustig,
ja,
und dann fängst du an, das rauszuprovozieren. Und dann
das kann ich mir vorstellen.
Wie das, mit dem Wheelie fahren.
Ja, ja.
Und dann macht es richtig Laune.
Hey.
Ja.
Okay, du hast gerade schon erzählt, irgendwann hast du relativ spontan dieses Gespann gesehen, ja, im Schaufenster, hast es gekauft. Und was hast du dann gemacht? Also hattest du schon die Idee damit, also jetzt nicht nur ein paar Runden hier zur nächsten Eisdiele zu fahren, sondern auch wirklich zu reisen?
Ja, also ich war ja in meiner Vergangenheit mit der Solo-Maschine auch schon sehr viel auf Reisen. Und ich dachte mir, Mensch, das wäre doch eine tolle Geschichte, mal mit so einer Beiwagenmaschine, weil das einfach eine andere Art zu reisen ist, auch eine entschleunigte Art zu reisen.
Mhm.
Der Gedanke war eben auch mit meiner Lebensgefährtin gemeinsam zu verreisen. Aber es hat sich herausgestellt, dieses Gerät ist einfach zu holprig, zu heftig, also es hat keinen Federungskomfort, du sitzt im Wind und so weiter. Und das ist für jeden Beifahrer, sage ich mal, oder Mitfahrer im Boot eine Tortur. Es geht auf kurze Strecken. Aber für mich war es wirklich ein interessantes Erlebnis, zum ersten Mal auf Reisen zu gehen und um eben mal zu testen, wie macht sich so eine Beiwagenmaschine, dachte ich mir, jetzt fährst du mal schnell nach Albanien runter.
Mal eben schnell.
Ja, ich bin großer Fan des Balkan, habe den eben schon sehr oft mit der Solomaschine bereist und dann dachte ich mir, Mensch, schöne Gegend, tolle Leute und da kannst du das Gerät mal auf Herz und Nieren testen.
Mhm.
Ja, irgendwo in Bosnien durch die Berge durch und in Kroatien und es war auch wirklich eine wunderschöne Tour. Klar, 2.500 Kilometer von den 4.000 Kilometern, die ich gefahren bin, waren im strömenden Regen.
Ah,
ja. Aber es hat sich gezeigt, der, ich nenne China-Bomber, hat gut durchgehalten, also keinerlei Pannen. Es gibt schon Thematiken, auf die man aufpassen muss, die ich von der Solomaschine her nicht kannte. Beispielsweise die Speichenspannung. Ja, du musst regelmäßig die Speichen kontrollieren, weil du hast eben eine radiale Belastung und nicht axial. Das heißt,
radial ist die Kräfte genau, auch zur Seite
sehr
hin.
Sehr viel Seitenkräfte.
Ja, ja.
Und das wirkt sich schon aus. Also die ersten paar tausend Kilometer und dann gehst du wirklich dahin und machst kling, 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 klong mit dem Schraubenzieher an den Speichen.
Das heißt, du kannst dann raushören, ob die gleichmäßig...
Wenn man es spüren kann, dann ist es eigentlich schon fast zu spät.
Mhm.
Also musst du rechtzeitig dein Rad, darum habe ich auch im Kofferraum des Beiwagens ist ein Wagenheber drin.
Mhm.
Ja, ungewöhnlich, ja.
Ja.
Das kennt ein Motorradfahrer nicht, aber da ist so ein Trapezwagenheber drin.
Ja.
Da ist das Ding schnell die einzelnen Räder hochgebockt und dann so mittlerweile, jetzt mache ich es alle 1000 Kilometer, dann mit dem Schraubenzieher an die Speichen ran, nachgezogen, wenn sie etwas zu dumpf klingt und dann passt es wieder. Ja. Ja. Aber sie haben sie jetzt mittlerweile gesetzt und lockern sich nicht mehr so stark. Und klar, bei manchen China-Produkten musst du natürlich von Anfang an immer erstmal auf alle Schrauben gucken.
Ja, ob die auch für dich angezogen
sind. Ja, und mittlerweile sind sie alle im richtigen Drehmoment angezogen. Jetzt passiert auch nichts mehr. Also da hast du außer Kette schmieren dann und Speichen kontrollieren nichts mehr zu tun.
Ah, ja. Aber das Motorrad fährt mit Kettenantrieb.
Ja.
Genau, erklär nochmal. Mesh 450, ne? Das ist.
Ja, 440.
440.
440.
Okay.
Da haben sich die Chinesen, ich weiß nicht, ob sie die Lizenz gekauft haben, aber das ist der Motor im Prinzip von der Honda XR400.
Mhm.
Den haben sie aufgebaut und wie wir wissen, Honda-Motoren sind ja unkaputtbar, sehr zuverlässig. Es fährt sich auch erstaunlich sparsam, das Gerät, mit 4,5 bis 5 Liter, was für ein Gespann wirklich sehr gute Leistung ist und hat Roundabout.
Ist es ein Einzylinder oder zwei?
Ist ein Einzylinder, ja. Hat 28 PS. Mhm. Also du ziehst nicht den berühmten Hering vom Teller, ja, aber du schwimmst im Verkehrsfluss mit.
Ja.
Und wenn ich im Stau stehe, habe ich wenigstens ein Bewusstsein, was mich immer ganz froh macht, und zwar, ich weiß, ich bin der Anfang vom Stau.
Sehr gut. Wo du bist, ist vorne.
Ja, ich bin vorne im Stau, ja. Das heißt, die Reisegeschwindigkeit liegt irgendwo immer zwischen 80 und 90 Stundenkilometer. Ja. Sie würde auch schneller laufen, aber,
ja, irgendwie, aber dann rappelt das wahrscheinlich so stark.
Tut's mir in der Seele weh, dass das Motörchen da so zu hetzen. Also, das hat sich wirklich. Du nimmst die Gegend schöner wahr und kannst entspannt vor dich hin cruisen.
Ja.
Also ich genieße es wirklich da.
Ja.
Natürlich die singenden Reifen, du hast ja schon eine Geräuschkulisse, die liegt schon über der
Motorrad. Genau, du hast eben schon erzählt, die Reifen sind lauter als der Motor, ne? Also
ja.
Sind wohl sehr, sehr laut, weil die wohl auch da Kräfte wirken, die sonst nicht auf dem Motorrad zu hören sind.
Ja, und das sind eben grobstollige Reifen und ich nenne sie Eisenreifen. Natürlich von dem Hersteller, der in Europa nicht vertreten ist, kriegst du gar nicht. Ja, ist ein Riesenaufwand, da passende Reifen zu kriegen, weil das sind noch Zollgrößen, 15 und 460 gibt es fast nicht auf dem europäischen Markt. Also ich habe mal 8 Monate auf dem Hinterrad oder Hinterreifen gewartet. Ja, also ist ein Drama mit der Ersatzteilversorgung. Aber Gott sei Dank habe ich bisher nicht viel gebraucht. Und bei diesen chinesischen Produkten, du musst nur rausfinden, wo die Teile sonst noch verbaut sind.
Mhm.
Ja, dann stellt sich dann raus, die Bremsbeläge, die vom Beiwagen sind in einem ATV verbaut, die hinteren in einem Kinko-Roller und die vorderen in der Transalp.
Ah, okay. Ja, aber dann
und der Kettenkit auch, da brauchst du dies und jenes. Es ist viel Recherche dabei, aber dann kriegst du die Teile auch im Aftermarket.
Ja.
Ja, und da kosten sie einen Bruchteil und es funktioniert. Du kriegst sie halt, zumindest. Ja. Also, das ist schon.
Lass mich raten, wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche Foren, wo sich da genau solche Listen dann ausgetauscht werden, welches Teil von welchem Roller oder auf welchem Motorrad dahin passt und so.
Richtig, das passt hier und das passt da und das kriegst du bei X und das kriegst du bei Y.
Hm.
Aber es ist schon viel Recherchearbeit dabei, macht aber auch Spaß und man tauscht sich dann auch in den Foren mit den Leuten aus und die Erfahrungen. Ja, und ich war heute in der Früh auch beim Motorverlag, wo der Chefredakteur selbiges Modell fährt.
Mm.
Ja. Wir haben gerade drüber gesprochen und da haben wir auch gefachsimpelt und er macht genau dieselben Erfahrungen. Er benutzt es als reines Winterfahrzeug und für mich ist es natürlich auch ein Winterfahrzeug. Mhm. Ich bin ja seit vielen, vielen Jahren, ich glaube seit über 40 Jahren auf dem Elefantentreffen unterwegs und da ist natürlich so ein Gespann das adäquate Fahrzeug. Und
aber das heißt, du hast die letzten Jahre, also bevor du das Gespann hattest, immer auf zwei Rädern zum Wintertreffen gefahren?
Ja.
Hui.
Ja.
Respekt.
Ja, ich muss allerdings das relativieren, ist nicht so weit weg von uns. Ja.
Das sind 100,
du bist ja 120 schon Kilometer im Winter. Wenn du da guckst, da kommen die Leute aus Spanien, die kommen aus Norwegen, die kommen früher eben aus Russland, der Ukraine, aus Frankreich, aus England, sehr, sehr viele Italiener.
Wie du gerade gesagt hast, eine Ed March aus England war auch schon da.
Genau, den Ed March habe ich kennengelernt. Ein vollkommen verrückter Kerl und das ist eben das Tolle da.
Ja.
Du triffst solche Leute und wenn du mit dem Gespann reinfährst, hast du natürlich auch den Vorteil, du kannst deine Biervorräte mitnehmen schon, du kannst Zelt und Equipment, brauchst du nicht so knickrig sein und kannst ja auch mal das größere Zelt reinlegen und den dickeren Schlafsack und
oder den Zeltofen.
Ja, haben viele dabei.
Genau, Grüße an unseren Freund Bruno, der solche Sachen macht.
Ja, heißt jetzt Hot Tent, so schön, Das kann man sich alles mitnehmen, also das hat schon eben ist einer der Vorteile vom Gespannfahren.
Ja. Aber stimmt, Winter, das ist natürlich super, weil das ist immer, wenn es glatt wird, was hier im Ruhrgebiet zwar selten passiert, aber wenn es immer glatt ist, dann will ich eigentlich auch nicht da über die
da nehme ich dann auch Abstand vom Zweirad. Ja.
Mhm.
Und mit dem Gespann macht es natürlich, wenn du bewusst da fährst, macht es natürlich richtig Laune, wenn du das um die Ecken da driften lassen kannst. Also das macht Spaß. Dann kannst du auch mit 28 PS richtig das Hinterrad durchdrehen lassen um die Ecken rum. Da wird der Mann zum Kinde.
Ja, das stimmt. Du kannst ja dann kannst du den Beiwagen und die Vorderradbremse anziehen und gleichzeitig das Hinterrad driften lassen.
Ja.
Ah, okay.
Ja, dann brauchst du gar nicht die Vorderradbremse an, ja, weil das Hinterrad, das oft so in der Linkskurve so entlastet wird,
ja,
du kannst sogar jetzt bei ganz normalen Straßenverhältnissen, wenn du ein bisschen am Hahn ziehst, kannst du das driften lassen.
Okay, da muss man wahrscheinlich eher darauf achten, dass das
richtig, genau,
der Reifen nicht zu stark abgenutzt wird.
Ja, also da kannst du auch einen Donut machen und alles Mögliche. Ja, was ich mit der Solomaschine überhaupt nicht kann, ich kann auch kein Wheelie fahren, egal. Aber mit dem Ding.
Aber die Kunststücke, die gehen dann mit der 440er Mesh. Ja,
da kannst du richtig Blödsinn machen.
Ja. Ah, dann lass uns nochmal zurückgehen. Du hattest gesagt, ne, deine erste Reise hast du nach Albanien gemacht oder in den Balkan damals mit, als du vor 3 Jahren oder 4 Jahren war das?
Ja, 3, 4 Jahre.
Ja, dein Gespann hattest. Hast du dich da irgendwie besonders darauf vorbereitet oder bist du anders losgefahren mit anderem Equipment, als du sonst auf der Solomaschine gemacht hast?
Nein, es war eigentlich dieselbe Ausstattung. Eben vieles falsch, nicht funktionierend, ja. So wie auch heute das Regenequipment, ja, zu spät angezogen und nicht richtig passend, ja, und schon, aber jetzt bin ich wieder trocken.
Okay.
Ja. Nein, also da, du neigst nur dazu, eben noch ein bisschen mehr in den Beiwagen reinzuwerfen.
Ist ja Platz da.
Ja, genau, noch ein Kompressor rein, falls du einen Platten hast und so weiter. Und das war, nee, also die Ausrüstung, die ist im Großen und Ganzen dieselbe. Und
zähltest du auch?
Bitte?
Zähltest du?
Ja, also gemischt, weil ich war ja selber auch schon oft im Balkan unterwegs und da kriegst du so günstige Unterkünfte, da überlegst du dir, macht Sinn, das Zelt aufzubauen, in der Früh das nasse Zelt wieder einzupacken, wenn du für 15 oder 20 Euro eine gute Unterkunft kriegst, vielleicht auch noch mit Frühstück dazu und vor allem mit Anschluss bei den Leuten.
Ja, genau.
Das ist es eben, irgendwo so eine kleine Pension in Bosnien, wenn du in der Früh morgens mit dem Chef da sitzt und erzählst, dann lernst du so viel über das Land. Ja, das ist viel interessanter als beim Campen. Da bist du als Camper bist du ein bisschen zu weit weg davon. Deswegen bin ich da ganz flexibel. Habe ich jetzt auch. Ja. Ich habe Campingausrüstung im Boot dabei, aber kein Problem, auch im Hotel zu schlafen. Da gibt es keine ordentlichen Campingplätze. Und dann suchst du dir auf einer der üblichen Plattformen, suchst du dir schnell was und das funktioniert auch.
Ja, sehr gut. Ja. Und dann bist du Richtung Balkan gefahren. Bist du Autobahn gefahren oder hast du geguckt, dass du von vornherein die kleinen Straßen
nimmst? Ich habe von vornherein natürlich die kleinen Straßen genommen, weil es einfach immer interessanter ist. Du machst Abstecher hier und da, dann siehst du eine Bucht, fährst du da runter und dann übernachtest du irgendwo in den Bergen und in der Früh schenkt dir die Zimmerwirtin noch irgendwo ein Stück Kuchen für die Fahrt und so. Und wenn sie da auf der Autobahn durchrauscht, das ist einfach zu leblos und vor allem du gewinnst auch zeitmäßig nichts, weil du fährst ohnehin mit 80.
Stimmt.
Ja. Das heißt, du hast auf der Autobahn so gut wie keinen Zeitgewinn und von daher macht es überhaupt keinen Sinn.
Genau, also von vornherein die kleinen Straßen.
Ja, richtig, die kleinen Straßen.
Ja.
Manchmal auch ein bisschen ausprobieren, wenn du was siehst und so. Und am Straßenrand, dann siehst du da oben irgendwo ein Kloster in den Bergen oder ein Schloss oder so. Mal stehst du vor einer verschlossenen Tür und manchmal kannst du auch mit reingehen und entdeckst wirklich ganz, ganz tolle Sachen.
Ja.
Also gerade in Montenegro oder so, da sind natürlich auch sehr viele Naturschönheiten, die du entdecken kannst. Kennst du ja selber die Canyons und
Wir sind ja letztes Jahr erst zum ersten Mal so durchgefahren, leider viel zu kurz, aber Montenegro ist wirklich wunderschön. Wie ist das, Berge hochzufahren? Da wird es wahrscheinlich mit den 28 PS nochmal langsamer, oder?
Ja, also es kann dann schon mal 60 werden, wenn du den Berg rauffährst. Also das wird teilweise eine zähe Angelegenheit. Und ich habe mal mitgezählt, jetzt auf dieser Tour. Jetzt habe ich ungefähr 1000 bis 1200 Kilometer hinter mir. Ich habe 2 Fahrzeuge überholt. Einen Betonlaster und eine junge Dame, die Angst hatte vom schnelleren Fahren. Aber ja, auf über 1000 Kilometer habe ich 2 Fahrzeuge überholt. Ja.
Was eine Strichliste hier.
Also jedes Mal bin ich da mit Stolz dabei. Und was ich auch gucke, wie viel Gespanne sieht man denn?
Genau.
Also jetzt ist Reisetag Nummer 5. Bisher waren es 3. Gespanne, die ich gesehen habe auf der Tour. Ist schon erstaunlich viel, weil normalerweise siehst du noch weniger.
Ja.
Aber es war eben schön Wetterwochenende dabei.
Stimmt, jetzt fahren viele.
Und die Gespann-Community ist natürlich auch eine besondere. Vielleicht bin ich ein bisschen Ausnahmefall. Ich habe natürlich einfach ein Gespann von der Stange.
Mhm.
Ja. Aber die richtigen alten Gespannfreaks, die, was sich die da einbauen mit Allradantrieb und so weiter, da gibt's die irrwitzigsten Sachen.
Mhm.
Es gibt KTMs, wo du wirklich den Beiwagen als Schlafkabine benutzen kannst.
Wow.
Ja, das gibt's wirklich. Das gibt
aber stimmt, ich habe schon auch wildeste Sachen auf Motorradtreffen
Elefantentreffen, gesehen. Leute, die wirklich ein Franzose, der Jean-Pierre Vogel, der kommt jedes Jahr mit einem neuen Gespannkonstrukt daher, mit Allradantrieb, einer festen Kabine, wie ein Wohnmobil, auf dem Gespann. Also unglaublich, was es da in dieser Szene gibt. Dann gibt es diese Enduro-Beiwägen, wo die oben nur auf so einer Kiste drauf sitzt und dich festhält.
Ja, mit so einem Bügel zum Festhalten.
Ja, genau.
Und dann
also,
durchs Gelände.
Ja, ab ins Gelände. Ich denke mal, für Reisen nicht so erfreulich.
Ja,
aber es gibt auch die, ein guter Freund, der hat ein Hayabusa. Gespannt, da hast du deine, ich weiß nicht, was hat sie, 180 PS oder sowas?
Ja, monströses Teil.
Der sagt, hey, deine Beifahrer, die gucken dann immer, wenn sie neben sich die glühende Bremsscheibe vom Vorderrad sehen. Also ich möchte es nicht ausprobieren, aber es gibt so viele Varianten da bei den Gespannfahrern, aber wenn du beieinander bist, das ist irgendwo dasselbe Mindset und das macht natürlich dann Laune, wenn du Gleichgesinnte triffst. Ja.
Ja, stimmt, weil eigentlich sind ja fast alle Gespanne eigentlich individuelle Aufbauten, ne? Weil es gibt ja eigentlich, ne, es gibt Ural, die würde ich Gespanne herstellen, dann jetzt Mesh. Gibt es sonst noch irgendeine Marke, die
Gespanne das sind herstellt? Eigentlich die Chinesen, die vertreiben ihre Gespanne unter unterschiedlichen Namen, unter unterschiedlichen Markennamen. Mhm. Mesh ist jetzt nicht mehr auf dem Markt, sie heißen jetzt SWM.
Ja.
Ja, ist aber dasselbe Produkt.
Ja.
Die gibt's jetzt, so wie du sie draußen siehst, auch mit einem Zweizylindermotor, auch ein Honda-Nachbau, ein bisschen mehr Leistung, um die 50 PS und 520 Kubik, da geht ein bisschen mehr. Und die Chinesen bauen sie, aber ansonsten ist alles wirklich Sonderanfertigung.
Genau, es gibt so ein paar Hersteller, die eben halt so Beiwagen herstellen und die dann sagen, komm mit deinem Motorrad vorbei und dann baut man sich die, oft sind die an irgendwelchen BMW-Motorrädern, aber eigentlich gibt es fast nichts, was es nicht gibt im Beiwagen-Bereich.
Exakt, ne? Es gibt die Harleys, es gibt alles an Zugmaschinen und so Hersteller wie in Holland Triptec beispielsweise, die verkaufen Bausätze und dann kannst du die eben an deine Zugmaschine ranklemmen, an deine L50 GS oder was du gerade fährst und das funktioniert auch ganz gut. Also die haben da viel Erfahrung und es gibt eben die aberwitzigsten Konstruktionen eben mit den Allradantrieben, mit Differential und was weiß ich alles. Aber dann bist du natürlich auch in einer Preisregion, da fängt es an schon zu schmerzen. Und dann sagst du, okay, kaufe ich mir so ein Luxusteil, aber du weißt es, Leidenschaft, da setzt dann das Gehirn aus, vor allem das finanzielle Gehirn, wenn du irgendwo eine Leidenschaft hast und dann verfolgst du die einfach.
Okay, da bist du ja noch relativ sparsam mit dem Mesh-Gespann unterwegs.
Ja,
ne?
Das die ist hat so damals um die 11.000 neu gekostet und es ist natürlich auf dem Gespannmarkt konkurrenzlos günstig.
Ja.
Und im Nachhinein betrachtet jetzt auf 20.000 Kilometer ohne Panne unterwegs zu sein, ist natürlich ein Ding.
Hey, gut. Ja. Jo, genau, du warst im Balkan unterwegs, warst du ja noch Offroad unterwegs?
Ja.
Hey,
mich
jetzt spannend.
Ja, mich hat's natürlich interessiert, wie schlägt sie sich denn?
Ja.
Und im Balkan musst du ja nicht lange suchen, sondern da finden dich die Offroad-Strecken.
Mhm.
Ja, und da bist du dann schon unterwegs. Musst natürlich hart im Nehmen sein, weil die Federwege sind so minimal. Ich weiß es nicht, irgendwo bei 5 Zentimetern oder ein bisschen mehr. Ja, du bist nur ganz knapp von der Harley mit dem Starrrahmen entfernt, aber
stimmt, du sagtest, als Beifahrer mitfahren ist jetzt auf langer Strecke kein Vergnügen.
Also ich möchte da nicht drin sitzen im Beifahren. Nee, aber es geht und vor allem das Ding, das arbeitet sich überall durch und einen großen Vorteil hat es noch, es hat einen Rückwärtsgang.
Ah.
Das haben diese Umbauten, BMW-Umbauten und so weiter nicht. Da gibt es zwar Bausätze, wo du so einen kleinen Elektromotor als Beiwagenantrieb ranmachst oder so, aber da und vor allem, was immer der Hingucker ist, der Piepser geht an. Ah. Das heißt, das hört sich an, als wäre gerade ein Gabelstapler im Rückwärtsgang unterwegs.
Piep,
ja,
piep,
ja.
Piep, piep.
Genau so. Das wird jetzt dann auch der Fall sein, wenn ich bei dir vor der Tür wieder ausparke.
Ah, da muss ich auf jeden Fall gleich dabei sein.
Dann geht der Piepser los. Ja.
Und aber du kannst wirklich in der Gangschaltung sozusagen einen Rückwärtsgang einlegen.
Richtig. Unter dem ersten Gang, da ziehe ich einen Hebel und da liegt noch ein Gang und das ist der Rückwärtsgang.
Aha.
Und das ist ein großer Vorteil. Auch im Gelände.
Ja, gerade im Gelände.
Ich habe mich auch schon mal festgefahren oder so, dann kannst du dich rausschaukeln und so weiter. Mhm. Also das ist ein großer Vorteil von diesen chinesischen Dreirädern.
Ja.
Da hat es gut funktioniert. Und eben im Balkan ist es ja toll, du kannst dann auch mal ein bisschen auf Entdeckungsreise gehen und sagen, okay, wo führt denn diese Schotterpiste dahin? Da sehe ich ein interessantes Gebäude.
Gibt es da so eine Schotterpiste, wo du gesagt hast, Mensch, hier versuche ich das jetzt endlich mal? Gerade auf deiner ersten Tour, als du so noch relativ neu dabei warst?
Ja, ich habe auch bei uns in der Gegend versucht, schon mal in so einem, du fängst an, durch Baustellen zu fahren, merkst, hoppla, das funktioniert ja ganz gut, holpert ein bisschen, und dann gehst du natürlich auch auf die Reisen und versuchst, auch schwierigeres Terrain unter die Räder zu nehmen. Ja, und sicherlich wird das auch nicht jetzt durch Deutschland nicht die letzte Tour sein, die ich da mache, aber es ist immer so eine Überlegung, macht das Fahrzeug mit dem kleinen Motörchen so lang oder stehe ich dann irgendwo?
Ja, eben, genau.
Aber dieses Restorisiko, irgendwo muss man es eingehen, das kann bei einer neuen Maschine auch passieren.
Jo.
Ja, genau. Also das heißt, das Schottern ist noch nicht zu Ende, sondern es geht vielleicht erst richtig los.
Hey,
genau.
Und dann bist du irgendwann mal abgebogen oder hast irgendwie auf dem Navi gesehen, hier gibt es eine Schotterstraße, hier gibt es eine alternative Route und jetzt biege ich mal ab.
Genau,
ja.
Richtig. Auch eben aus Erzählungen von Freunden, wo es dann heißt, Mensch, da musst du hinfahren, da weiß ich einen tollen Platz, ein Lost Place. Ja, da fährst du dann hoch und dann fährst du diese Schotterstrecke und du denkst dir, um Gottes Willen, das arme Fahrzeug, aber unterm Strich, du kommst rauf, und auf was musst du achten? Du musst eigentlich auf weniger achten als mit der Solomaschine, das berühmte Umkippen in der Kehre, der Klassiker, passiert da hier nicht. Du wirkst es im Notfall ab
und dann
startest oder legst einen Rückwärtsgang ein, wenn du irgendwo in einer prekären Situation bist, holst Schwung und probierst es ein zweites oder drittes Mal und irgendwann schaffst du es dann.
Ja, und lernst was dazu.
Ja, auf jeden Fall,
Cool. Das heißt, du warst on- und offroad unterwegs im Balkan.
Ja.
Wo hast es dir besonders gut gefallen?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil im Balkan gefällt es mir überall.
Ja, Montenegro hast du gerade schon erwähnt.
Ja, Montenegro ist natürlich ein wunderbares Revier, aber auch Albanien, weil das noch das urwüchsigste Land oder ursprünglichste Land ist.
Mhm.
Und da kannst du wirklich rumschottern. Landest zwar öfter mal in der Sackgasse oder ich kann mich erinnern an meine erste Albanien-Tour, da waren die Schlaglöcher noch so groß, da kannst du das ganze Gespann reinstecken. Ja, da musst du schon aufpassen, dass da eben nicht das Beiwagenrad wegreißt. Aber mittlerweile hat sich das auch ein bisschen verändert.
Mhm.
Aber du musst eben nicht darauf achten, ob du gleich irgendwo einen Sheriff auf der Seite hast, der dich verfolgt, wenn du den Schotterweg fährst. Und die Leute, dort vor Ort fragen, wo willst du denn hin?
Mhm.
Willst du dir das wirklich antun?
Ja.
Und du sagst dann ja, dann schütteln sie etwas verständnislos den Kopf, weil sie sagen, da unten ist so eine schöne Straße, warum fährst du nicht auf der?
Ja.
Dann sage ich, ich will das eben so. Ja, und dann geht es eben los und sagt, ja, da kannst du fahren, da musst du aufpassen, da oben ist es ein bisschen eng. Ich weiß nicht, ob du da durchkommst, aber versuch's mal.
Ja.
Und so. Also da sind sie ganz offen. Oder du fragst nach dem Weg irgendwo an einem Platz mit 5 Leuten und plötzlich kriegst du 5 Finger in 5 verschiedene Richtungen gezeigt, wo es lang geht und in irgendeine davon fährst du dann.
Ja,
also das sind die Sachen, aber das passiert dann natürlich auch mit der Solomaschine.
Ja.
Und das ist das Schöne an den Balkanreisen und ich genieße das schon und wenn du dann abends Service machst, eben die Räder aufpackst, um die Speichenspannung zu checken. Mhm. Dann kommt jemand, hey, kann ich helfen? Brauchst du Werkzeug oder so? Also da sind die ganz offen und so. Und vor allem eben mit dem Gespann, das weckt natürlich die Neugierde. Es stehen auch Leute am Straßenrand, die salutieren. Das ist jetzt nicht mein Ding. Ich bin da kein Militarist, aber durch dieses... Ach
stimmt, man kennt diese Gespanne aus Militär, ne?
Ja, genau. Ja. Und das ist Mesh. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Da gab es mal diese Fernsehsendung und den Film. Da ging es um Lazarett im Koreakrieg in den 50er Jahren. Mhm. Mesh. Und
nee,
das ist es angelehnt, eben mit diesem militärischen Design, eben diese Camouflage-Farbe und so. Und wenn du guckst, die Aufkleber, da siehst du ja auch noch Einschusslöcher drin. Kannst du nachher mal angucken.
Ja, das schaue ich mir gleich mal an.
Das ist wichtig, weil das ist halt, weil dieses Gerät sehr stylisch aufgebaut ist.
Ja.
Und ja, natürlich jetzt auch ein bisschen Spuren vom Leben davongetragen hat und ein paar harte Winter hinter sich hat. Man sieht es ihm schon an, aber es ist noch relativ gut beieinander, das Gerät.
Ja, Albanien, wollen wir diesen Herbst auch hinfahren? Wir waren letztes Jahr in Albanien vor allem im Süden unterwegs und das hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, dieses Jahr wollen wir auch nochmal hin und dann nochmal den Norden mitnehmen. Gibt es für dich eine Ecke, wo du sagen würdest, im Norden, da sollte man unbedingt mal hinfahren?
Im Norden, okay, rund um den Skodrasee, ja, das ist wunderbar. Das ist auch eben von Montenegro aus gut zu erreichen. Da gibt's wunderschöne Bergstrecken, die absolut empfehlenswert sind, die Canyons und so weiter. Also es ist einfach klasse in der Gegend. Und wie gesagt, ich reise da auch nicht mit einem großen Plan, sondern da sehe ich eine Straße und dann biege ich da ab und dann bin ich da unterwegs und plötzlich nimmt meine Reise einen ganz ungeplanten Verlauf.
Das heißt, du bist nicht vorher da und sagst, heute bin ich hier und in 14 Tagen bin ich da und in 21 Tagen übernachte ich da, habe ich schon vorgebucht und alles, sondern du lässt auch so ein bisschen die Reise auf dich zukommen.
Ich weiß oft morgens nicht, in welchem Land ich abends übernachte.
Stimmt, im Balkan geht das. Ne?
Ja, im Balkan geht's. Ja. Und dann mache ich es natürlich auch manchmal wetterabhängig. Wenn die Wolkenfront rechts von mir ist, dann fahre ich nach links. Und wenn sie hinter mir ist, dann fahre ich nach vorne. Ja, also da bin ich wirklich Opportunist, was es anbelangt, weil ich reise des Reisens wegen. Natürlich gibt es manchmal Punkte, wo ich sage, okay, das steht auf meiner Bucketlist, da muss ich einen Haken dran machen, ist eben ganz, ganz wichtig für mich. Ja. Meine Lebensgefährtin versteht es nicht. Die hat eine andere Art Reisen. Die möchte schöne Dinge sehen, historische Plätze. Mag ich auch kulturell, immer interessiert. Aber es gibt so Punkte, wo man einfach gewesen sein will. Ja. Das berühmte Nordkap vor vielen, vielen Jahren und so weiter. Und hier und da. Und dann warst du halt und hast einen Haken gemacht und dann bist du glücklich. Ja. Auch wenn es keinen Sinn macht, aber du warst da.
Auch wenn es keinen Sinn macht.
Genau.
Welche Punkte würdest du im Balkan empfehlen, die man besucht haben sollte?
Also fangen wir mal an im Norden, im Slowenien, was einer natürlich meiner, Geheimtipps auf der Liste ist, ich liebe dieses Land, die Mangartstraße.
Mangart?
Ja, Mangartpass, das ist der höchste anfahrbare Punkt in den slowenischen Alpen. Es ist eine Sackgasse praktisch, aber da kannst du hochfahren und dann hast du oben eine Aussicht, das ist eine Mautstraße, ganz eng mit Tunneln, die in den Felsen reingehauen sind. Also eine wunderbare Strecke, keine Balkanreise, ohne dass ich meinen Abstecher auf den Mangart hochmache. Okay. Der obere Teil ist jetzt momentan die letzten 2-3 Jahre gesperrt gewesen wegen Murenabgang und so weiter. Aber vielleicht ist es schon wieder offen. Mangartpass unbedingt hochfahren. Da hast du oben einen Blick, der ist wirklich atemberaubend.
Ja.
Und dann geht's weiter. Kroatien, zum einen die Küstenstraße, die ein Traum ist, aber man sollte sie eben nur außerhalb der Urlaubszeit
Fall.
Da ist ein Traum. Ansonsten bitte meidet diese Küstenstraße.
Wenn
Verkehr ist
oder
wenn die Bora kommt, der Wind, der weht euch einfach ins Meer. Da werden Straßen gesperrt, weil der Wind so stark ist. Da darfst du gar nicht mit dem LKW fahren oder so, weil die umgeblasen werden.
Boah.
Und ich habe ansatzweise mal mitbekommen, das ist der Horror, da möchtest du gar nicht. Dann fährst du ins Hinterland und was mir da auch passiert ist, Das war eben auch auf der Gespanntour in der Nähe von Seni, ist noch im Norden von Kroatien. Da bin ich durch einen, ja, nicht Naturschutz, durch einen Naturpark, also ganz normal schon, auf einer kleinen Straße gefahren. Und dann sehe ich zwei so schwarze Bälle vor mir auf der Straße liegen. Und dann gucke ich genau hin und dahinter steht die große Bärenmama. Oh. Und gucke mich an. Dann stehe ich 10 Meter oder 15 oder 20 Meter vor einer Bärenmama mit ihren zwei Jungen.
Hey.
Boah, da ging die Pumpe, wie man so schön sagt, ja. Und ich habe mir gedacht, wow. Bitte nicht abwürgen, bitte nicht abwürgen, bitte nicht abwürgen. Sie hat mir einen bösen Blick zugeworfen und ist dann mit den beiden Jungen im Wald verschwunden. Ich habe dann nochmal runtergeguckt. Da unten stand sie, hat nochmal rauf. Wehe. Ja. Ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich an diese Situation denke. Also es war natürlich wirklich ein Erlebnis, wo du denkst, wow. Und das war Luftlinie, keine 3 Kilometer im Innenland von der Küste weg.
Hey.
Beim Ort Seni. Also unglaublich. Und in diesem Park bin ich jetzt vor ein paar Jahren schon mal gestrandet auf einer Tour, meiner ersten Albanien-Tour auf dem Rückweg. Die Straße war gesperrt, es war sehr früh im Jahr. Und ich dachte, ja, die Sperre, da kannst du ja locker vorbeifahren mit der Enduro, damals mit der Afrika Twin. Mhm. Fahr den Pass hoch, die Südseite, fahr oben über den Passscheitel drüber und komm an der Nordseite an. Ja, und die war noch komplett verschneit.
Oh.
Ja, so. Mhm. Und jetzt fährst du mal mit einer voll beladenen Reise-Enduro mit straßenorientierten Reifen da wieder hoch, war unmöglich. Das heißt, ich musste eben bergab fahren, war in diesem Nationalpark unterwegs und fuhr da. Ich dachte mir, okay, du hast ein paar Dosen Thunfisch dabei, du hast Getränke dabei, du hast gerade erst getankt und Zelt und Schlafsack hast du auch dabei, war frohen Mutes, bis ich eben so in den Schnee geguckt habe und die Bärenpranken da
gesehen habe.
Schon wieder. Das war mein erstes Bärenerlebnis.
Ja.
Und dann ging mir natürlich auch die Düse.
Ja.
Und ich glaube, ich habe 2-3 Stunden gebraucht, bis ich rausgekommen bin. Entweder war eine Schranke da oder ein Schneehaufen.
Ja.
Und irgendwann ging es dann doch ins Tal runter, eben auch wieder nach Seni. Und dann habe ich mir ein Bier gekauft.
Das
ganz einfach. Und das sind eben solche Erlebnisse, die kannst du im Balkan mitbekommen oder Lost Places in Bosnien.
Mhm.
Wir sind da im letzten Jahr ein paar Ecken abgefahren auf TET- und ACT-Spuren und haben da wirklich ganz tolle Lost Places Seen, an Seen in den Bergen entdeckt. Also es ist unglaublich. Du hast sicherlich auch die Bilder schon gesehen von diesen aufgelassenen Flugzeughangars, die man besuchen kann. Ja, die sind ja ganz bekannt.
Das ist in Bosnien, ne?
Ja. Kroatien. Und natürlich überall auch die Kriegsspuren. Man muss natürlich in Bosnien noch ein bisschen vorsichtig sein, weil noch sehr viele Minen rumliegen im Land. Ja. Also da ein bisschen zurückhaltend sein, wenn man die Straße verlässt.
Mhm.
Und natürlich auch so Orte zu besuchen wie Mostar, weil die Historie eben von Bosnien, was da alles passiert ist, das sollte man nicht vergessen.
Mhm.
Und es ist sehr interessant und deswegen eben diese kleinen Pensionen, dann bekommst du auch von den Leuten so ein bisschen Hintergrundinformationen. Wenn der dann erzählt, weil in Bosnien sprechen viele Leute Deutsch, die in Deutschland gearbeitet haben und so. Also es ist wirklich ganz klasse. Und dann, wenn die erzählen und sagen, hey, wir sind als Kumpels in die Schule gegangen, der Orthodoxe, ich Katholik und der Muslim, wir waren 3 Kumpels und 3 Tage später haben unsere Eltern aufeinander geschossen und keiner wusste warum. Also schon wieder Gänsehaut. Ja.
Ja.
Und das ist eben, dann verstehst du das Land auch besser. Also es ist wirklich toll.
Stimmt, in Bosnien, denke ich gerade, in der Nähe von Mostar gibt es den kleinen Ort Blagaj. Da sind Sonja und ich jetzt schon zum dritten Mal, letztes Jahr gewesen. Da waren wir schon vor über 10 Jahren, weil wir auch Mostar besuchen wollten, da was in der Nähe gesucht hatten. Gibt es einen ganz, ganz kleinen Campingplatz direkt am See. Und der Campingplatzbesitzer, mit dem sind wir dann auch ins Gespräch gekommen, und er erzählte, dass der Fahrer von Ambulanzwagen bei Minensuchern ist. Also der muss, wenn er irgendwo nach Minen gesucht werden, muss er immer da sein, weil es kann was passieren und da musst du schnell die Menschen ins Krankenhaus bringen und das war sein Job und Ja, da merkt man irgendwie auch, ne, die Geschichte des Krieges, die ist noch gar nicht so lange her und die ist immer noch
Haustür.
Ja, genau.
Das ist schon eine üble Geschichte. Mhm. Ja. Und deswegen, die Leute sind auch so offen, um dann zu sagen, was gefällt mir noch am Balkan? Ja. Mhm. Ab Bosnien bekommst du plötzlich einen super Kaffee. Ja, das heißt, dann kriegst du ja den türkischen Kaffee oder den bosnischen, den Mokka. Und dann nimm ich die Hotelwirtin einfach mit in die Küche und zeig mir, wie sie den Kaffee macht und aufpassen beim Aufbrühen, nicht zu früh, zu schnell, zu heiß, zu was weiß ich und so weiter. Ja. Das ist klasse. Und dann, weil sie fragt, was magst du denn für einen? Ich sage, ich mag einen bosnischen Kaffee. Und dann wird ja auch gleich gezeigt, wie man den macht, den Kaffee. Also, klasse.
Jo.
Ja. Und dann sind es die weiter runter, fährst du dann in Montenegro, diese Bergklöster. Mhm. Ja, da finden ganz interessante orthodoxe Bergklöster. Mhm. Also wirklich beeindruckend, ja. Also wie sie in den Fels gehauen sind, wie du oft Klöster in Südostasien findest, in Vietnam oder in Thailand und so. Und da wirklich ganz, ganz toll. Und diese Ruhe, die da ausgestrahlt wird, also es ist wirklich klasse. Und dann fährst du in Montenegro, in die Bucht von Kotor, da guckst du von oben runter und du denkst, du guckst in so einen skandinavischen Fjord runter.
Hey.
Also das ist ein sensationeller Blick, den du da hast. Und du kannst ja wirklich auch diese Naturparks befahren, was du an Vögeln und an Flora und an Fauna siehst. Das ist wirklich toll. Und da ist natürlich der Vorteil mit dem Gespann. Da ist auch schnell mal angehalten, kannst du drauf sitzen bleiben, ein Foto machen und so. Also das ist wirklich eine tolle Geschichte. Oder was auch jetzt kommen wir wieder ein bisschen zum Gespannfahren zurück, was natürlich auch schön ist, du kannst schnell die Klamotte in den Kofferraum schmeißen.
Dann
ziehst du dir deine Turnschuhe an und deine kurze Hose und kannst auch mal eine Wanderung machen.
Ja,
wenn irgendwas etwas weiter entfernt ist, du kennst es mit der Motorradklamotte
das ist
am
immer,
Leib, wenn es warm ist, der fließt der Schweiß.
Hast du was Abschließbares bei deinem Motorrad?
Ja, ist ein abschließbarer Kofferraum da.
Also hinten am Gespann, ne? Also hinterm Sitz ist nochmal so eine Klappe.
Sitz ist ein Kofferraum, abschließbar, wasserdicht. Also nicht schlecht. Du bei den Reise-Enduros an Koffern hast, das hast du hier eben an Kofferraum.
Genau, da passt dann wahrscheinlich auch ein Helm oder so etwas rein. Ne?
Ja, passt Helm rein, Klamotte. Jetzt ist halt mit Werkzeug und allerlei und Drohne und Kamera und so weiter gefüllt. Ja,
ja.
Genau. Und ansonsten ist eine praktische Geschichte, das reinzuwerfen. Im Beiwagen liegt dann so Klamotte und Campingausrüstung und alles, was ein bisschen mehr Wert hat und geschützt sein muss, liegt dann im Kofferraum, ist abgesperrt und du kannst dann wirklich
in Ruhe
auch mal eine Runde gehen, dich umschauen und so weiter. Ja.
Ja. Ah, das ist gut.
Ja, weil das ist Motorradfahren oder das Motorradreisen endet ja nicht da, wo du nicht mehr weiterkommst, per zwei oder drei Rädern, sondern manchmal wird es da erst interessant.
Richtig.
Ja, weil du fährst zum Startpunkt für eine Wanderung und das geht jetzt eben zur derzeitigen Reise durch Deutschland. Du fährst eben zum Wanderparkplatz an dem Berg und dann geht es nochmal eine Runde weiter.
Ja, genau. Und dann,
bis
was
du auf den Gipfel
Klamotten
kommst. Ja, es gibt natürlich auch Gipfel, die du befahren kannst. Das ist weniger spektakulär. Man spart sich ein bisschen Schweiß dabei, aber es geht. Und
genau. Du hast dir jetzt vorgenommen, du willst 16 Länder besuchen und 16 Gipfel erklimmen.
Exakt. Weil wir haben jetzt vom Balkan gesprochen, von allen möglichen Ländern, die man bereist hat. Und ich dachte mir jetzt mal, Mensch, warum nimmst du nicht Deutschland unter die Räder?
Mhm.
Ja. Und ich mache Reisen gerne unter einem gewissen Motto.
Ja.
Und ich dachte mir, du warst schon in allen Ländern, in allen Bundesländern, aber jetzt wäre mal eine Idee, die Gipfel zu besuchen.
Jo.
Was sind denn die höchsten Punkte in den einzelnen Bundesländern? Habe ich natürlich eine Recherche mit KI gemacht, habe mir eine Liste zusammengestellt und eine Route. Und ich bin vor 5 Tagen gestartet an der Zugspitze, der höchste Berg Deutschlands, klar, knapp 3000 Meter. Dann ging es zum Feldberg im Schwarzwald.
Ja, langsam, erstmal Zugspitze, wie kommt man da, wie hoch bist du da mit dem Gespann gekommen? Kann man da hochfahren?
Bis zum Eibsee, da muss ich bei meinen Haken ein kleines Zugeständnis machen, wäre zu aufwendig, zu zeitaufwendig und zu teuer gewesen, auf die Schnelle mal darauf zu fahren, weil du stehst dir ewig an und musst vorbuchen, Ticket und so weiter und so fort. Und ich kenne die Zugspitze, war da schon oben, ist ja wunderbar. Ja. Und für den Reisebericht, dann kommt ein Foto aus dem Archiv rein. Aber da fährst du hin und machst du dein erstes Foto mal und sagst, okay, das ist der Startpunkt. Ich bin zwar in meiner Heimatstadt Regensburg gestartet, schnell mal die 200 und ein paar zerquetschte Kilometer zur Zugspitze und das war für mich dann der richtige Start eigentlich. Der erste Berg. Dann ging es rüber, eben durchs Allgäu, schnell noch an Schloss Neuschwanstein vorbeigeguckt, auch ein Foto gemacht, Selfie. Ja, und dann ging es durchs wunderschöne Allgäu, ja, Richtung Bodensee. Und dann, Und dann der Feldberg im Schwarzwald. Genau. Den habe ich noch besucht, eben auch hochgestiegen. Gelaufen, ja, viel geschwitzt, ja, bei dem heißen Wetter noch. Und ist ja jetzt nicht so spektakulär, aber es war noch ein Click in the Box, noch ein Häkchen auf der Bucketlist. Dann ging es weiter zum Dollberg im Saarland, der etwas schwerer zu finden war, weil er eben nicht so prominent ist.
Genau, Saarland ist jetzt nicht für große Gebirge oder so.
Ja, ja, hat aber auch 800 und ein paar Meter. Und da musst du wirklich dich durch den Wald vorarbeiten und irgendwo im GPS stehst du dann mitten in einem von Borkenkäfern zerfressenen Wald mit abgestorbenen Bäumen. Ja, es war an sich schon eine schöne Gegend, aber da hat eben der Borkenkäfer sehr stark zugeschlagen. Ja. Und das ist das Tolle. Du siehst Deutschland mit einem ganz anderen Auge und die Landschaften. Ich dachte, habe nie gedacht, dass das Allgäu so schön ist, dass der Schwarzwald so schön ist. Ja? Und auch, dass das Saarland wirklich ganz, ganz tolle Ecken hat. Ja? Und du merkst die unterschiedlichen Städte, die Baustile, natürlich auch den unterschiedlichen Wohlstand in den einzelnen Bundesländern. Das ist schon erkennbar.
Ja.
Genau, dann ging es eben vom Saarland weiter nach Rheinland-Pfalz, die Berge auf den Erbeskopf, die liegen 20, 30 Kilometer auseinander, Saarland höchste Erhebung und im Rheinland-Pfalz der Erbeskopf. Da kannst du rauffahren, da ist oben eine militärische Station, da ist ein Wendehammer oben, also das war der einfachste Berg von allen bisher, da hochzufahren. Und dann ging es eben weiter hier bei euch in NRW, weil viele denken, der Kahle Asten ist der höchste Berg.
Nein, es gibt
einen, der 2 Meter höher ist. Ja, das ist der Langenberg in Winterberg im Hochsauerland. Und da fährst du auch zum Pendlerparkplatz und dann geht's halt einfach mal schnell 3 Kilometer durch den Wald. Ja, da gibt's auch nette Leute, dann gibst du beim Hüttenwirt schnell deine Jacke mit den Wertsachen ab, weil der Kofferraum gerade voll war. Sag, komm, kein Thema. Ja. Dann läufst du da hoch zu dem Berg. Das ist natürlich, muss ich zugeben, kein Genusswandern, ja, sondern das ist einfach Punkte sammeln in dem Fall. Ja, und jetzt wird es dann richtig spannend. Als nächstes Bundesland kommt dann Bremen. Und da kommt jetzt das große Ratespiel.
Da gibt es überhaupt Berge in Bremen.
Die höchste Erhebung, ja, jetzt. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht
eine erste... Man spricht schon von Erhebung. Das ist schon ein anderes Wort als Berg.
Ja, vielleicht bin ich der Erstbesteiger ohne Sauerstoff.
Und wow.
Es ist 32,50 Meter.
Jetzt echt?
Das ist ein Punkt irgendwo im Stadtpark. Ja. Und den werde ich natürlich besuchen, in der Hoffnung, dass ich da einigermaßen auch hinfahren kann oder hinkomme, weil da muss ich natürlich auch mein Gipfelfoto machen.
Ja, natürlich.
Und dann bin ich natürlich...
Auf 32
Metern. Ja, und dann geht's weiter über Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und dann runter nach Berlin und Brandenburg. Also da sind wir immer im Bereich unter 200 Meter.
Ja.
Ja, okay, aber... Ich denke, es sind so interessante Sachen, die man unterwegs braucht, ja, weil zwischen den Gipfeln, da ist eigentlich das Interessante.
Ja,
der
wahrscheinlich.
Der Gipfel ist ja nur das Häkchen auf der Liste. Aber was erlebst du dazwischen? Was siehst du da? Eben im Saarland, weißt du, wenn du in so Industriedenkmäler dann reinschaust, ist er eben auch montan gewesen, also Stahlindustrie und Kohle und so weiter.
Ja, also ähnlich wie hier im Ruhrgebiet.
Hier bei euch im Ruhrgebiet, ist total interessant für mich, weil sowas gibt's bei uns nicht, ja. Und Und solche Sachen entdeckst du, ja. Und manchmal entdeckst du, dann kriegst du den Tipp, da hinzufahren und so weiter. Und dann schaust du das an. Und jetzt sind auch die großen Distanzen im Prinzip erledigt.
Mhm.
Und jetzt werden die Tagesetappen kleiner, weil 450 Kilometer mit dem Gespann, mit 80 Sachen Spitze, das zieht sich schon.
Oh, ja.
Ja, das
ja.
zieht sich, aber es geht. Ja. Es geht. Ich habe es mal ausgesucht, also darf ich nicht jammern. Ja,
ja, ja. ja. Ich meine, 16 Tage bist du auch nur unterwegs, oder?
16 Tage, ja, ja das boah, ist mein also das Ziel. Ist
jeden Tag irgendwie ein Bundesland und einen Ort zu finden, ist natürlich auch wirklich.
Genau.
Heftig, ne? Weil klar, ja. Saarland stelle ich mir vor, da bist du schnell rein und wieder raus, aber andere...
Exakt, ja, da hatte ich eben zwei Gipfel an einem
ja.
Tag.
Ja, ja.
Ja, heute zum Beispiel gar keinen, mhm. ja, weil ich eben meinen Ruhetag eingelegt habe.
Ah, ja.
Ich habe vorhin erzählt, meine Tochter wohnt in Unna
jo.
Und die Enkelsöhne besucht, die mal in die Kita bringen, die freuen sich riesig jo. Und eben jetzt auch das Interview mit dir. Mhm. Und ja, morgen früh geht's weiter in der Hoffnung. Wir schauen gerade zum Fenster raus.
Ja, es regnet.
Ja.
Mensch.
Aber gut, das wird schon wieder aufhören.
Jo.
Ja, richtig. Wäre ja nichts Neues.
Genau, immer positiv denken.
Genau.
Wie ist das mit Regen eigentlich auf dem Gespann? Klar, du ziehst wahrscheinlich die normalen Regenklamotten an.
Ja.
Und ich habe gerade gesehen, draußen, du hast auch so eine Folie oder was, was du sozusagen über das ja, über den Beiwagen
ja, ziehst. Eine Persenning, ja. dass es da nicht so reinregnet und so weiter und die Sachen eben nicht so offen da liegen, ist ganz gut und praktisch, weil da kannst du die Sachen trocken drunter lagern. Da sind zwei große Taschen drin, eine für Camping-Equipment und mein restliches Gepäck im Kofferraum, Werkzeug und ja, Video und Fotoausstattung und dann passt es. Und fahren im Regen hat schon einen gewissen Charme, weil diese Angst vor dem überbremsten Vorderrad ist nicht da.
Genau.
Ja, ja. Du rutschst zwar dann über alle drei Räder irgendwo hin, aber
du kippst nicht um.
Aber du kippst nicht um.
Ja.
In der Hoffnung, dass du nicht irgendwo reinrutscht, ja, weil ABS hast du natürlich keines.
Uh-huh.
Ja. Aber du hast bei Regen wirklich ein wesentlich sichereres Gefühl, auch wenn das Vorderrad, wenn du das einschlägst und das Ding fährt trotzdem noch geradeaus, irgendwann ändert es schon die Richtung.
Mhm.
Ja.
Irgendwann ändert es schon die Richtung.
Ja, das ist wirklich so. Das Vorderrad ist ja relativ leicht.
Ja, ja, ja.
Und wenn die Fuhre, wenn du dann stark einlenkst und vielleicht Gas gibst, dann schiebt es kräftig übers Vorderrad. Aber das ist eben auch was, woran du dich mit der Fahrdynamik gewöhnen musst. Ja.
Genau, man sollte vielleicht nicht die ersten Meter auf dem Gespann jetzt bei Regen irgendwie durchs Gelände fahren, sondern erstmal ein Gefühl dafür kriegen, wie es geht. Aber wenn man das dann hat, dann, dann hat man wahrscheinlich auch irgendwie die Erfahrung.
Für mich war hier bei dir in Essen auch ein neues Erlebnis, und zwar die Fahrbahnschienen.
Stimmt. Ja, genau.
Wir haben keine in Regensburg, deswegen bin ich es nicht gewöhnt.
Ja.
Aber du, das läuft denn ganz schön hinterher, wenn die diese nassen Tramschienen.
Genau, also wir haben bei uns eine Straßenbahnschiene, die genau über die Straße läuft. Das heißt, du fährst da rein, du fährst da raus. Als Fahrradfahrer muss man immer sehr, sehr aufpassen, dass man nicht zufällig drin feststeckt.
Es ist schon ein kleiner Moment, wo du denkst, hoppla, anders, aber du hast eben nicht die Angst, dass du wegrutscht oder so, wie mit dem Fahrrad oder mit dem Motorrad, wenn du das Vorderrad überbremst ohne ABS oder so, dann du rutscht halt einfach.
Ja. Einfach mal rutschen.
Aber du weißt ja, dass du rutscht.
Ja.
Und wenn du es nicht übertreibst, dann ist es alles sehr, sehr gut kontrollierbar. Ja, und das macht dann auch irgendwann gleich wieder Spaß, wenn du weißt, wie das Ding übers Vorderrad schiebt oder wenn es hinten zu driften anfängt oder so, dann beginnt der Spaß wieder.
Ja.
Aber man soll es eben nicht übertreiben.
Hast du noch irgendwelche Highlights, wo du dich besonders drauf freust jetzt auf dieser Tour? 16 Länder, Bundesländer und 18 Tage?
Also worauf freue ich mich? Auf Hamburg, mein Gespann. Ein Foto vor der Elbphilharmonie. Das
schön.
Ist ein Ding am Fischmarkt, weil ich bin ein großer Hamburg-Fan. Ja, und dann müssen wir mal gucken.
Kennst du den Hanno?
Bin?
Hanno?
Nee.
Da muss ich euch mal irgendwie miteinander in Kontakt bringen. Ist auch ein begeisterter Motorradfahrer, super netter Typ, fährt, glaube ich, auch gespannt. Also, stehe ich mir nochmal den Kontakt vor.
Ja. Und auf was ich mich am meisten freue noch, das sind die Überraschungen. Das sind die Überraschungen, die Begegnungen mit Leuten und auch, was ich noch entdecken werde.
Ja,
wenn ich wieder mal irgendwo von der Route abbiege, rechts oder links, und sage, hey, das sieht interessant aus, da fahre ich jetzt hin. Keine Ahnung, was es ist, aber ich will das mir anschauen.
Mhm.
Das ist eben, das, da freue ich mich am meisten drauf, eben Sachen, die ich noch nicht kenne.
Ich merke schon, ne? Du hast so ein Gespür dafür, dass eigentlich so die Begegnungen und die Zufälle eigentlich das sind, was so eine Reise ausmachen und nicht, dass ich bin jetzt am Nordpark gewesen oder ich bin jetzt da und da hingefahren, sondern das, was man gar nicht planen kann und wofür man aber offen sein sollte, damit interessante Dinge, Begegnungen, spontane Geschichten passieren.
Ja, das eben im Saarland auf einem kleinen Campingplatz
und
drei Wohnmobile und ich mit meinem Zelt und in der Früh gehe ich zum Zahlen und dann sehe ich hinterm Vorhang im Büro, da sehe ich drei super Rennmaschinen stehen, richtige Racebikes und so weiter. Dann erzählt mir die Campingplatzchefin, ja, die gehören meinem Sohn, der fährt Rennen und so weiter. Und schon stand ich da hinten und habe mir diese Motorräder angeguckt. Und solche Sachen entdeckst du eben. Aber du musst natürlich, ich habe die irgendwo so durch den Vorhang, so durch einen kleinen Spalt gesehen. Und gesagt, oh, geil, darf ich da mal reinschauen?
Ja
und dann bist du im Gespräch und dann bekommst du auch die Geschichte dahinter mit.
Ja.
Und wenn die Mama ihn unterstützt, weil sie sagt, okay, der hat seine Leuke überlebt, ist wieder gesund geworden und so. Und er soll das machen und seinen Spaß haben und das genießen, einfach wie es ist. Ja? Und das sind siehst du jetzt schon wieder so ein Gänsehaut-Moment. Und genau das erlebst du, wenn du unterwegs bist, auf Reisen. Und ich möchte es mal so sagen, dass diese 16 Länder, 16 Berge, das ist wie die Rahmenhandlung in einem Spielfilm.
Mhm.
Und die wird dann ausgestaltet.
Ja.
Du kannst langweilig machen oder du kannst wieder Steven Spielberg machen, mit viel Fantasie das Ganze ausgestalten.
Ja.
Also nicht mit Fantasie erzählen, sondern mit Fantasie erleben, diese Reise, dieses Drehbuch ausgestalten und das Beste draus machen. Und wenn es morgen wieder so schüttet, dann schauen wir mal, was rauskommt dabei. Irgendwo habe ich dann keinen Bock mehr und sage, ja, jetzt bleibe ich stehen oder suche mir eine Unterkunft und dann ist es vielleicht die geilste Unterkunft auf der ganzen Reise. Also das ist eben das, was das Reisen ausmacht, unabhängig jetzt vom Motorrad, Gespann oder sonstige Reisen. Deswegen bin ich unterwegs.
Du bist ja jetzt schon seit einigen Jahren unterwegs, ne? Sowohl mit Gespann als auch mit Solomaschinen, hast viele Reisen gemacht. Welcher würdest du sagen, war dein bisher interessantester Moment oder die interessanteste Begegnung auf diesen Reisen?
Also der interessanteste Moment war, Entschuldigung, wenn ich dieses Wort jetzt verwende, als drei Idioten hintereinander in Kirgisistan von der Brücke in den Fluss reingeflogen sind.
Was?
Ja, eine irrwitzige Geschichte.
Aha.
Wir waren mit zu fünft in Kirgisistan unterwegs mit gemieteten KTMs, mit einem Guide dabei und Begleitfahrzeug. Im Übrigen, das ist genau dasselbe Begleitfahrzeug, das auch der Erik Peters auf seinen organisierten Touren dabei hat.
Ja,
die Tatjana, ist eine sehr resolute Dame, mit einem 5,7 Liter V8 Hilux für Ersatzteile und so weiter. Und wir sind dem Guide gefolgt. Kirgisistan ist ein extrem wenig besiedeltes Land mit breiten Straßen und so weiter. Und wir fuhren da eine Schotterpiste hinter einem staubigen oder staubenden LKW her und dachten, genau an der Stelle, wo du am wenigsten gesehen hast, haben wir alle zum Überholen angesetzt. Und dummerweise war die Straße dann weg. Und dann macht es klack, klack, klack. Der erste kam durch, der zweite, dritte, vierte fiel ins Loch und der fünfte kam wieder durch. Dann lagen wir da unten im Fluss. Drei Motorräder, also meines ist auf halber Strecke liegen geblieben. Ja, und ich habe nur das Heck von der KTM weggerissen.
Das heißt, da ging es runter zu einem Fluss irgendwie.
Ja, das waren so 5 Meter zu so einem Fluss.
Ja.
Ja, zwei Motorräder lagen drin. Das hat einen unserer Freunde 5 Rippen gekostet.
Ah.
Ist aber wieder fit.
Ja.
Der fährt jetzt dann nach Marokko wieder mit. Ja, aber das war natürlich der Schock. Das war der zweite Tag unserer Kirgisistan-Reise. Das war wirklich ganz krasse Dummheit.
Ja.
Also das ist einer der Momente, die so in Erinnerung bleiben.
Ja. Die man nicht planen kann und gar nicht planen will.
Nein, die man nicht planen kann, aber die vergisst du auch nie wieder.
Jo.
Also im Endeffekt ist alles dann gut ausgegangen. Ja, es war zwar ein bisschen Geschraube, Gebiege und der Kollege konnte natürlich nicht mehr mitfahren, ist dann im Begleitfahrzeug noch mitgefahren und dann mit uns gemeinsam zurückgefahren. Solche Erlebnisse hast du auch und zwar, das passiert ja, ob du jetzt alleine unterwegs bist, in der Gruppe, ob das geführt ist, individual ist. Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Ja, da muss man ganz offen Asche auf unser Haupt.
Das stimmt.
An der dümmsten Stelle im ganzen Land einfach überholt. Ja, voll bescheuert. Mhm. Ja, aber es war so. Ja. Es war einer dieser bleibenden Momente. Und ansonsten sind es natürlich viele, ja, interessante Abenteuer gewesen, eben wie diese Bärenbegegnungen in Kroatien oder als wir vor vielen, vielen Jahren mal durch Tunesien gereist sind und uns verfranst hatten und plötzlich von außen an die tunesische Grenze gekommen sind. Das heißt, wir sind aus Versehen in Algerien gelandet. Das heißt, im Prinzip illegal ausgereist.
Und gerade die beiden Länder, die sind ja, die mögen sie ja nicht so, ne?
Ja, ja, und die andere Truppe ist aus Versehen in Libyen gelandet, weil damals GPS war noch nicht so verbreitet.
Ja.
Und da passieren solche Geschichten und die Genauigkeiten der Karten, die waren erschreckend schlecht, ja. Und da sind wir da gelandet. Das sind alles so Momente, wo du dir denkst, um Gottes Willen, oder für mich war das ein persönliches Fiasko. Damals mit meiner Afrika Twin, der 650er, die schöne, die dem Paris-Dakar-Design nach empfunden war, hatte aber das berühmte CDI-Problem, also ist nicht sauber gelaufen im oberen Drehzahlbereich, war aber schwer wie ein Traktor und hatte Charakteristik von einem Zweitakter. Und ich mit null Sanderfahrung, damals noch starker Raucher, null Kondition. Und dann fährst du durch so ein Dünenfeld, ja. Und es war vereinbart, ja, wir treffen uns mit der anderen Hälfte der Gruppe irgendwann am frühen Abend, ja. Und es wurde schon Nacht. Ich habe mir an dem Tag, ich glaube, 15 Mal eingegraben und 30 Mal auf die Nase gelegt.
Und das,
also ich konnte das
Afrika
Ding nicht mehr selber aufheben. Die haben mich wie Reiter, haben sie mich in die Mitte genommen. Und dann, und irgendwann nachts, unsere anderen Freunde, die im Begleitfahrzeug unterwegs waren, die haben schon mit dem Hubschrauberpersonal gesprochen, dass wir gesucht werden. Ja, dann kamen wir gerade noch an. Wir haben die Mopeds einfach im Sand umfallen lassen. Die Tanks waren auch leer. Das sind alles so Abenteuer und so Geschichten, die sich halt über die vielen, vielen Jahre anhäufen.
Ja.
Und wenn du dann zurückdenkst, dann kommt da immer wieder so ein Anekdötchen raus. Aber du lernst aus allem und freust dich und motivierst dich für die nächste Reise. Vielleicht solche Fehler nicht mehr zu machen, die du da machst, wie in Kirgisistan oder da eben mit so wenig Erfahrung durch die Wüste durch und dafür machst du neue Fehler.
Ja.
Aber das ist eben, das ist das Leben und das ist der Spaß dran und deswegen genieße ich das. Ich werde jetzt 66 Jahre alt und ich denke mir ja, um Unsinn zu machen, ja, es ist noch nicht zu alt, ja. Ja, genau. Und solange es körperlich noch geht und die Laune noch da ist, bin ich natürlich unterwegs. Und ich habe dir ja vorhin schon erzählt, mein großer Reisetraum ist ja eine Reise auf dem Landweg nach Indien.
Jo.
Um die hohen Berge, also die großen Umlingla, Kadungla, diese Pässe zu besuchen. Aber da müssen wir jetzt erstmal schauen, wie sich die weltpolitische Lage entwickelt.
Genau, vielleicht dazu ein Stichwort, weil wir wollten ja demnächst auch mal eine Sendung machen, wo es genau um diese Frage geht, wie beeinflussen politische Geschehnisse gerade jetzt in der Welt unsere Reisen, weil ja, plötzlich kann man an bestimmte Orte nicht reisen oder muss Umwege fahren, irgendwelche Grenzen sind zu oder Dinge beachten, die vorher überhaupt kein Thema waren. Wie beeinflusst dich jetzt gerade die Situation in Nahost, deine Reisepläne nach Indien zu fahren?
Ja, das beeinflusst mich schon stark in dem Sinne, dass ich nichts planen kann.
Mhm.
Ja, das ist mein Lebenstraum, eben diese Reise zu machen. Für mich eben im Ruhestand zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich Zeit habe und die Freiheit und mir mal 3-4 Monate Zeit nehmen will, mich auf meine Royal Enfield setzen, also diesmal nicht mit 3 Rädern, sondern auf 2 Rädern.
Okay.
Eine Royal Enfield Himalayan, die eben ich mir ausgesucht habe, weil der Händler gesagt hat, wenn du nach Indien fahren willst, brauchst du kein Navi, die findet den Weg alleine nach Hause.
Genau.
Wie ein Pferd im Stall, ja. Und ja, ich kann nichts planen. Mhm. Ja? Das heißt, der Iran, den ich gerne besuchen möchte, weil er mich einfach kulturell interessiert und von den Menschen her, ist momentan nicht besuchbar aufgrund der Situation. Mhm. Pakistan, Indien, das geht wieder, aber auch in Pakistan musste viele, viele Kilometer im Konvoi fahren, im Militärkonvoi. Mhm. Das heißt, das würde ich ja in Kauf nehmen, auch wenn es nicht schön ist, aber eben die Einreise im Iran. Wer weiß, wie es nächstes Jahr aussieht.
Ja. Also nächstes Jahr hast du geplant. Jahr,
genau, auch wegen der klimatischen Situation, wenn die auf die hohen Pässe rauf ist, musst du natürlich gucken, dass du im Juli oder August da bist, weil ansonsten ist schon wieder alles eingeschneit oder noch die Schneeschmelze zu stark. Und das beeinflusst sehr stark auch die Alternativrouten über Russland oder eben dann über den Irak und beispielsweise mit dem Schiff überzusetzen. Nach Indien ist auch schwierig. Mhm. Ja. Momentan die Alternative ist wirklich dann die, also für meinen Reiseplan, das wäre, ich weiß nicht, ob ich es als Plan B, ich würde es als Plan C bezeichnen, nach Indien zu fliegen und mir dort ein Motorrad zu leihen oder zu kaufen und dann diese Reise zu machen. Ja. Aber das hat dann eben nur den halben Wert, weil für mich das Ziel ist ja die Anreise von meiner Haustür zu diesen höchsten Pässen der Welt.
Ja.
Das ist ja meine Reise, die ich machen will, um eben unterwegs die Leute kennenzulernen, die Menschen, die Kulturen, und deswegen Plan C.
Also du willst schon gucken, dass du da über einen Landweg hinkommst.
Ja, also das hat wirklich einen großen Einfluss jetzt auf meine Planung, in dem Sinne, dass ich im Augenblick überhaupt nichts planen brauche. Ja. Ich brauche nicht überlegen, wie kriege ich ein Visum oder wie auch immer, Carnet de Passage. Die Sorgen habe ich prinzipiell mich über alles schon informiert, aber ich kann nichts in die Wege leiten, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht.
Ja, und gerade dieser Iran-Krieg mit den USA, Trump auf der einen Seite und Iran, da kommen ja die verrücktesten Dinge zusammen, wo man wirklich gar nichts planen kann. Es kann sein, dass alles vorbei ist, aber es kann auch sein, dass es genauso weitergeht oder dass es noch schlimmer wird, wenn man weiß.
Ja, und vor allem weiß ich vor einiger Zeit, ja, die Situation in der Region auch sehr, sehr entspannt hat. Du konntest bis vor kurzem ganz leicht durch den Irak reisen mittlerweile. Saudi-Arabien hat die Grenzen geöffnet. Das ist ein ganz tolles Reiseland.
Ja, da öffneten sich auch Möglichkeiten des Reisens.
Ich war eben ohne Motorrad, sondern ganz normal vor ein paar Monaten im Oman unterwegs. Mhm. Ist ein wunderbares Land, würde ich auch gerne bereisen. Ja, und zwar easy peasy alles. Ja, mittlerweile ist es eben in so einem Krisenbrennpunkt, auch diese ganzen Flugdrehscheiben, das ist auch ein Impact auf die Reisetätigkeit, das ist schwierig. Das heißt für mich einfach nur abwarten, was passiert, und irgendwann dann vielleicht wirklich ein Flugticket nach Indien kaufen, aber wie gesagt, Plan C. Mit einem tränenden Auge. Natürlich mag ich Indien als Land von vergangenen Reisen, habe ich das Land schätzen gelernt und freue mich da auch drauf. Aber es in der Suppe fehlt halt ein bisschen das Salz und der Pfeffer.
Jojo, ich hoffe, dass du auf jeden Fall erstmal die Reise jetzt hier gut weiterführen kannst durch Deutschland. 16 Länder, 16 Gipfel, 16 Tage. Aber dass auch für deine weiteren Reisepläne alles gut geht, dass du vielleicht dann doch nach Indien fahren kannst, tolle Reisen hast und vor allem ganz viele schöne Gänsehautmomente.
Ja, ich danke dir, Claudio.
Der heiße Sommer 2026 geht ja gerade erst los und da machen wir uns schon Gedanken um den kühlen Herbst und Winter. Wir, also das Team Lagerfeuer Duisburg, wir veranstalten immer in den Wintermonaten Reisevorträge, viele auch Motorradreisevorträge, im Café Steinbruch in Duisburg. Und im Oktober wird's losgehen. Da ist die Eva Strehler auf der Bühne und erzählt die Geschichte auch mit einem Beiwagengespann, wie sie mit ihrem Hund Polly in den Iran gefahren ist. Das war noch zu einer Zeit, als es noch halbwegs sicher war im Iran. Eine sehr spannende, aber auch sehr dramatische Geschichte.
Und am 7. November, da wollen wir die Bühne neuen jungen Talenten freigeben. Und zwar ist unsere Idee, dass junge Leute, die vielleicht noch nie einen Reisevortrag gezeigt haben, da die Möglichkeit bekommen, mal so einen 20 Minuten Kurzvortrag zu halten. Das heißt, die Schwelle ist relativ niedrig, 20 Minuten, das kriegt man, glaube ich, hin mit Fotos, mit Videos, mit auf jeden Fall live erzählter Geschichte. Und wir wollen dann einfach drei hintereinander wegzeigen, sodass es dann eine lange Nacht der kurzen Vorträge wird. Das heißt, wenn ihr jung seid, wenn ihr einen Vortrag mal zeigen wollt, dann bewerbt euch bei uns. Alle Infos dazu findet ihr auf larafeuer-duisburg.de. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes und wir sehen uns im Herbst, Winter 2026. Und wenn der Sommer für euch und die nächste Reise wieder ansteht, dann erstmal eine gute Reise.
Pegasusreise.de